Grüß Gott beim Katechismus. Mein Name ist Andreas Büscher. Ganz herzlich willkommen zur Sendereihe Katechismus. In der heutigen Sendung stellen wir uns die Frage, welche Stellung hat die Eucharistie im göttlichen Heilsplan? Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche heißt es dazu unter Nummer 276: Im Alten Bund wird die Eucharistie vor allem im jährlichen Paschamahl angekündigt, das von den Juden zum Gedenken an den hastigen, befreienden Auszug aus Ägypten jedes Jahr mit ungesäuerten Broten gefeiert wurde. Jesus kündigt die Eucharistie in seiner Lehre an und setzt sie während der Feier des Paschamahls mit seinen Aposteln beim letzten Abendmahl ein. In Treue gegenüber dem Auftrag des Herrn, tut dies zu meinem Gedächtnis, hat die Kirche die Eucharistie immer gefeiert, vor allem am Sonntag, dem Tag der Auferstehung Jesu. Soweit das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche unter Nummer 276. Ganz herzlich darf ich an dieser Stelle unseren heutigen Referenten begrüßen. Aus Chur in der Schweiz ist uns zugeschaltet Monsignore Andreas Fuchs. Er ist Generalvikar für Graubünden. Ein herzliches Grüß Gott, Monsignore Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Wir freuen uns nun auf Ihren Vortrag.
Ja, wir haben gehört, eben welche Stellung hat die Eucharistie im göttlichen Heilsplan, im Kompendium bei 276 und im großen Katechismus der katholischen Kirche finden wir bei 1333 bis 1344 auch diesen Punkt erklärt. Nun, vielleicht zuerst ein Wort zum göttlichen Heilsplan oder die göttliche Heilsökonomie, wie man es auch ab und zu liest, eben der Heilsplan. Gott hat einen Plan, ein Projekt des Heiles für uns. Er möchte uns also zum ewigen Gut führen und das beginnt eben schon auch im Alten Bund, im Alten Testament. Deshalb heißt es da auch im Kompendium, im Alten Bund wird die Eucharistie vor allem im jährlichen Paschamahl angekündigt, das von den Juden zum Gedenken an den hastigen, befreienden Auszug aus Ägypten jedes Jahr mit ungesäuerten Broten gefeiert wurde. Zuerst vielleicht einige kleine Bemerkungen zum Pascha, mal eben Pascha, Pasqua, Pesach, das heißt Vorübergang des Herrn, eben Auszug des Herrn oder Durchzug des Herrn. Einerseits werden wir sehen, es ist eben Vorübergang des Herrn, dass er da gegenwärtig wird. Andererseits ist es auch der Auszug aus Ägypten, das heißt aus der Sklaverei des Pharao, ins gelobte Land oder eben das Vorbild auch im göttlichen Heilsplan uns zum Vorbild gegeben, unsere Befreiung dann auch durch die österlichen Geheimnisse, also des Todes und der Auferstehung Christi. Und dieser Tod und diese Auferstehung Christi feiern wir ja genau in der Eucharistie, feiern wir geistigerweise, denn in der Heiligen Beichte, da gehen wir vom unserem geistigen Tod wieder ins Leben. Das heißt, Jesus nimmt die Sünden weg, er befreit uns aus der Sklaverei des Teufels und schenkt uns sein neues, ewiges Leben. Also eben das ist alles so ganz kurz angedeutet, auch unter dem Paschamahl zu verstehen, beziehungsweise logischerweise bei den Juden damals noch nicht. Da war es einfach die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Aber eben Jesus hat dann dem Paschamahl eine neue Bedeutung geschenkt oder hat eben uns die heilige Messe, die heilige Eucharistie geschenkt, wo wir auch diesen seinen Vorübergang, seinen Durchzug feiern und uns mitnehmen lassen von der Sünde zur Gnade, vom Satan zu Christus, vom Tod ins neue Leben. Nun, dieses Paschamahl wird dann auch mit ungesäuerten Broten gefeiert, eben weil es ein hastiger Auszug war, da konnte das Brot nicht mehr gesäuert werden. Deshalb wird es mit ungesäuerten Broten gefeiert und deshalb wird es auch in der Westkirche traditionellerweise die Eucharistie auch mit ungesäuertem Brot gefeiert. Nun, einige Worte zu diesen Zeichen von eben vom Brot und Weine. Das wird im Punkt 1334 und 35 des Katechismus der katholischen Kirche auch erklärt. Und da heißt es, im Alten Bund werden das Brot und der Wein und den Erstlingsfrüchten dargebracht, zum Zeichen der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Also das ist eine Deutung oder eines der Sinne von Brot und Wein. Es ist ein Erstlingsopfer, eben die Erstlingsfrüchte, und sind Zeichen der Dankbarkeit. Eucharistie, wortwörtlich übersetzt aus dem Griechischen, heißt ja auch Danksagung. Eben wir sagen Gott Dank für all das, was er bringt, und das schön wäre, wenn wir eben auch von unseren geistigen Erstlingsfrüchten Jesus das alles schenken könnten und eben ihn über alles und vor allem und in allem auch lieben, unser Herz ihm zuerst schenken. Und dann heißt es im Katechismus weiter, im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten erhalten Brot und Wein aber noch eine neue Bedeutung. Die ungesäuerten Brote, die das Volk Israel alljährlich bei der Pascha-Feier isst, gemahnen an die Hast des befreienden Auszugs aus Ägypten. Eben wie ich schon angetönt habe, da hieß es eben auch beim Paschamahl, beim Auszug aus Ägypten, ist es hastig, denn es ist Vorübergang des Herrn. Eben ist, da sollen wir nicht verweilen und trödeln, sondern wachsam sein, die Zeichen der Zeit gut verstehen und Jesus wirklich ganz nachfolgen. Das Gedenken, so heißt es weiter im Katechismus, das Gedenken an das Manna, in der Wüste ruft Israel stets in Erinnerung, dass es vom Brot des Wortes Gottes lebt. Also eben das Manna, das ist im göttlichen Heilsplan dann wieder ein weiteres Zeichen der Vorbereitung auch auf die Eucharistie hin. Das Manna, das Brot, das Mose gab, beziehungsweise von dem Jesus dann im Johannesevangelium sagt, nicht Mose hat euch das wahre Brot vom Himmel gegeben, sondern der Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel, eben gibt mich selbst, sagt Jesus, ich bin das wahre Brot vom Himmel, das Manna hat vorbereitet, ist ein Zeichen für die geistliche Nahrung, einerseits für das Wort Gottes und andererseits für die Eucharistie. Eben die Quellen der göttlichen Speise. Und wir sollen uns, wenn wir nur schon eben an die äußeren Gestalten von Brot und Wein in der Eucharistie erinnern, eben auch daran denken, wir werden genährt in jeder heiligen Messe von Gott selber, durch das Wort Gottes und durch den Leib Christi. Der heilige Pfarrer von Ars hat auch einmal gesagt, der liebe Gott hat für unsere Seelen eine Nahrung gesucht, und da er aber keine passende, keine geeignete gefunden hat, hat er beschlossen, sich selbst zur Speise zu geben. Wir erhalten also in der Eucharistie nicht irgendetwas, sondern wir erhalten jemanden. Wir erhalten eben nicht nur für irgendjemanden, sondern wir empfangen Jesus, den Sohn Gottes. Wir empfangen Jesus in seinem Wort. Er spricht zu uns in der Liturgie des Wortes der Heiligen Messe. Und er erneuert sein Kreuzesopfer, eben sein Pascha, seinen Tod und seine Auferstehung in der Opfer. Feier der Heiligen Messe, und er schenkt sich uns ganz mit Leib, Seele, Gottheit und Menschheit. Er schenkt sich eben ganz mit Fleisch und Blut, Seele und Leib, mit Menschheit und Gottheit in der Heiligen Kommunion. Das heißt eben, er möchte selber unsere Nahrung sein, so sehr liebt er uns. Und darauf eben hat er die Menschen schon vorbereitet im Zeichen des Manna. Und dann sagt der Katechismus weiter, und das alltägliche Brot ist die Frucht des verheißenen Landes, ein Unterpfand dafür, dass Gott seinen Verheißungen treu bleibt. Gott bleibt seinen Verheißungen, seinem Versprechen treu. Er sagt, wenn du das und das tust, wenn du mein Wort befolgst, dann werde ich kommen und bei dir Wohnung nehmen, in deinem Herzen wohnen. Eben Gott ist treu und so sollen auch wir ihm treu sein. Und dann sagt der Katechismus weiter, die Wunder der Brotvermehrung weisen auf die Überfülle des einzigartigen Brotes seiner Eucharistie voraus. Der Herr sprach den Lobpreis, brach die Brote und ließ sie durch seine Jünger austeilen, um die Menge zu nähren. Eben die Brotvermehrungen, die wir in den Evangelien lesen, sind auch wiederum eine Vorbereitung, ein Zeichen, ein Hinweis auf die Eucharistie, nämlich auf die Überfülle. Eben Gnade über Gnade hat er uns geschenkt. Oder wie wir bei der Aussetzung auch beten, omne delectamentum in se habentem. Das heißt, die Eucharistie birgt in sich alle Wonnen, alle Süßigkeit, alle Gnaden, alle Freuden, eben alles, weil die Eucharistie Jesus selber ist. So viel eben zum Zeichen von Brot. Nun das Zeichen des Weines. Da sagt der Katechismus bei 1334, der Kelch des Segens am Schluss des Paschamals der Juden fügt zur Festfreude des Weins eine endzeitliche Bedeutung hinzu, die messianische Erwartung der Wiederherstellung Jerusalems. Also eben endzeitlich, am Ende der Zeiten, am Ende der Welt, dann, wenn Jesus eben alles wiederherstellen wird, neuer Himmel und neue Erde. Und dann weiter das Zeichen der Verwandlung von Wasser zu Wein in Kana kündigt bereits die Stunde der Verherrlichung Jesu an. Es bekundet die Vollendung des Hochzeitsmahls im Reiche des Vaters, wo die Gläubigen den neuen Wein trinken werden, der Blut Christi geworden ist. So eben in Kana hat Jesus Wasser zu Wein verwandelt und auch da wiederum gezeigt, eben wenn er fähig ist, Wasser in Wein zu verwandeln, dann ist er auch ohne weiteres fähig, Wein in sein Blut, in sich selber zu verwandeln. Es ist bei einer Hochzeit geschehen, deutet auch hin auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Selig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. So hören wir je nachdem in der Heiligen Messe auch. Und dieses Wunder ist geschehen auf die Fürsprache der Mutter Gottes, die und auch unter dem Kreuz dann stand, da ist die Stunde gekommen, die Stunde der Hingabe Jesu am Kreuz und sie steht eben auch in jeder heiligen Messe. Sie wird ganz bewusst erwähnt in jeder heiligen Messe im Hochgebet, weil sie eben auch immer mit der Kirche da ist, unter dem Kreuze Christi und unter unserem Kreuz steht. So könnte man also ein bisschen diesen ersten Punkt ein wenig zusammenfassen. Jesus hat seine Eucharistie eingesetzt, indem er der Segnung des Brotes und des Kelches einen neuen, endgültigen Sinn gab. In der Eucharistiefeier werden Brot und Wein durch die Worte Christi und die Anrufung des Heiligen Geistes zu Leib und Blut Christi gewandelt. So wollen wir jetzt mit einer kleinen Musikpause diese ersten Gedanken ein bisschen sich setzen lassen. Wir haben vorhin ein bisschen die Zeichen von Brot und Wein in diesem göttlichen Heilsplan angeschaut. Jetzt möchten wir einige Dinge anschauen über den zweiten Satz in Kompendium. Jesus kündigt die Eucharistie in seiner Lehre an und setzt sie während der Feier des Paschamahls mit seinen Aposteln beim letzten Abendmahl ein. Jesus kündigt die Eucharistie also an. Und da heißt es bei 1336 im Katechismus, die erste Ankündigung der Eucharistie entzweite die Jünger. eigentlich erstaunlich, dass wenn Jesus ein so großes Geheimnis seiner Liebe, ein so großes Geschenk ankündet, dass die Jünger nicht Freude haben, dass sie nicht erstaunt sind, freudig erstaunt sind über die Liebe Gottes, die so weit geht, dass sie sich ganz schenkt, sondern dass sie die Jünger entzweit. Eben die erste Ankündigung der Eucharistie entzweite die Jünger, so wie auch die Ankündigung des Leidens bei ihnen Entrüstung hervorrief. Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Sagen sie bei Johannes 6, 60. Die Eucharistie und das Kreuz sind Steine des Anstoßes. Es ist das gleiche Mysterium, also das gleiche Geheimnis, und es hört nicht auf, Anlass zur Spaltung zu sein. Obwohl es doch das Sakrament der Einheit ist, aber es ist eben das Sakrament der Einheit mit Jesus, und all das, was nicht gemäß Jesus ist, sollen wir ganz lassen, und das ist eben je nachdem auch ein Stein des Anstoßes, wenn man noch zu sehr am Irdischen hängt, mit dem Irdischen verhaftet ist, dann fällt es einem schwer, an die Eucharistie zu glauben, an dieses Geheimnis des Glaubens, dieses Geheimnis der Liebe. Jesus fragt dann, aber wollt auch ihr weggehen? Diese Frage des Herrn ertönt durch die Jahrhunderte. Durch sie lädt uns seine Liebe ein, zu erkennen, dass er allein Worte des ewigen Lebens hat und dass wer die Gabe seiner Eucharistie gläubig empfängt, ihn selbst empfängt. Das heißt, eben werden nachher dann sehen, wie Jesus daran festhält, an dieser Wirklichkeit, an dieser Wahrheit der Eucharistie, dass er keine Abstriche macht, dass er keine Kompromisse eingeht, weil es eben die Wahrheit ist. Wir haben gesehen, Jesus möchte die Menschen vorbereiten durch seine Lehre. Er kündigt das an, weil er weiß, dass es vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen bzw. ins Herz aufzunehmen ist, tut er alles, um seine Jünger, um seine innigsten Freunde darauf vorzubereiten. Aber leider stößt er da ein bisschen auch auf harte Herzen. Und es heißt dann auch, viele Jünger trennten sich von ihm und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Sie verlassen also Jesus, weil sie das, was er da über die Eucharistie sagt, nicht glauben können oder nicht glauben möchten, nicht annehmen. Eben einerseits kündigt Jesus die Eucharistie an, aber er kündet sie nicht nur an, sondern er setzt sie auch ein und setzt sie während der Feier des Paschamahles mit seinen Aposteln beim letzten Abendmahl ein, sagt das Kompendium. Und der Katechismus sagt dazu, da der Herr die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. Also eben bis zum Äußersten, bis zum Letzten. Man kann nicht sagen, Jesus hat uns halt zu wenig geliebt, sodass wir ihn jetzt nicht mehr lieben könnten. Nein, er liebte sie bis zur Vollendung. Da er wusste, dass die Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater heimzukehren, wusch er ihnen bei einem Mahl die Füße und gab ihnen das Gebot der Liebe. Eben liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Um ihnen ein Unterpfand dieser Liebe zu hinterlassen und sie an seinem Pascha teilnehmen zu lassen, stiftet er als Gedächtnis seines Todes und seiner Auferstehung die Eucharistie und beauftragte seine Apostel, die er damals als Priester des neuen Bundes einsetzte, sie bis zu seiner Wiederkunft zu feiern. Also Jesus schenkt uns einerseits die Eucharistie, also sich selber, unter den Gestalten von Brot und Wein. Er schenkt sein Opfer, sein immer gegenwärtiges Opfer in der Eucharistie. Aber er schenkt nicht nur die Eucharistie, sondern er schenkt uns auch die Diener der Eucharistie. Er schenkt uns auch die Priester, die die Eucharistie in der Zeit weiter feiern. Ohne Priester gibt es keine Eucharistie, aber ohne Eucharistie kann der Priester auch nicht echter Priester sein. Der Priester muss sich von der Eucharistie, vom Wort Gottes, von der Anbetung, von dem Opfermahl Christi wirklich nähren, das tief in sein Herz aufnehmen. Er zuerst, um es den Gläubigen schenken zu können, damit auch die Gläubigen vom Wort Gottes und von der Eucharistie genährt werden. Nun eben, Jesus kündigt die Eucharistie an in seiner Lehre und er setzt die Eucharistie ein. Und wir haben auch eben diese Berichte über die Einsetzung der Eucharistie. Der Katechismus sagt, die drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, und der heilige Paulus haben uns den Bericht über die Einsetzung der Eucharistie überliefert. Während der heilige Johannes die Worte in der Synagoge von Kapharnaum wiedergibt, die auf die Einsetzung der Eucharistie vorbereiten. Christus bezeichnet sich als das vom Himmel herabgekommene Brot des Lebens. Und da wird auf das sechste Johanneskapitel hingewiesen. Und weil das, denke ich, so wichtig ist, möchte ich da einen Abschnitt, den wesentlichen Abschnitt auch Ihnen vortragen. Eben zuerst sagt Jesus ganz allgemein, zuerst ist die Brotvermehrung, eben dadurch bereitet er das schon einmal vor, die wunderbare Brotvermehrung. Dann nachher kündet er an, dass er das lebendige Brot ist, das vom Himmel gekommen ist. Und dann sagt er schlussendlich, dass er sein Fleisch geben werde. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Und das verstehen die Juden eben wirklich so, wie es Jesus gemeint hat und sagen, ja, aber wie soll das gehen? Da murren sie, das diskutieren sie, das stritten die Juden. Eben Jesus sagt bei 6,51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Irgendwie gut, vielleicht auch noch eben begreiflich, wie soll das geschehen? Dass sie sich gefragt haben, dass sie sich gestritten haben, das ist leider irgendeben, dass sie Anstoß genommen haben. Aber man kann Jesus auch demütig fragen, ja, wie soll das wirklich sein? Wie soll das gehen? Und Jesus, eben wie ich schon erwähnt habe, hält aber an der Wirklichkeit der Eucharistie fest. Er macht keine Abstriche, er macht keine Kompromisse, er sagt nicht, Moment, ich habe das nur geistigerweise verstanden, das ist nicht eine Wirklichkeit, das ist eben, wer an mich glaubt, der wird dann im Inneren zufrieden sein oder so. Nein, Jesus eben sagt, und diese Worte lassen keine geistige Deutung zu, sondern sind eben so zu verstehen, wie es Jesus wirklich sagt, ab dem Vers 53. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht isst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. So wollen wir auch diese wunderbaren Worte Jesu, diese wunderbare Wirklichkeit Jesus ankündet, auch nochmals ein bisschen sitzen lassen mit ein paar Takten Musik. Nach den Zeichen von Brot und Wein und der Ankündigung und der Einsetzung der Eucharistie schauen wir jetzt noch ein bisschen, was dann nach Christus, könnte man sagen, geschehen ist, beziehungsweise wie es dann weitergegangen ist in der Kirche. Da heißt es im Kompendium, in Treue gegenüber dem Auftrag des Herrn, tut dies zu meinem Gedächtnis, hat die Kirche die Eucharistie immer gefeiert. vor allem am Sonntag, dem Tag der Auferstehung Jesu. Und der Katechismus der katholischen Kirche sagt da, der Auftrag Jesu, seine Gesten und seine Worte zu wiederholen, bis er kommt, verlangt nicht nur, sich an Jesus und an das, was er getan hat, zu erinnern. Es zielt darauf, dass die Apostel und ihre Nachfolger das Gedächtnis Christi, seines Lebens, seines Todes, seiner Auferstehung und seines Eintretens für uns beim Vater liturgisch begehen. Was heißt das? Eben, es ist ein großer Unterschied zwischen Erinnerung und Gedächtnis. Wenn wir uns an den Tod und die Auferstehung Christi erinnern, dann nachher denken wir daran, dann betrachten wir das, dann betrachten wir etwas, das in der Vergangenheit geschehen ist, dann sehen wir vielleicht auch so die Konsequenzen daraus, dass wenn wir betrachten, wie sehr Jesus uns geliebt hat, dass er sein Leben am Kreuz für uns hingegeben hat, uns von den Sünden erlöst hat, dann fassen wir den Vorsatz, zum Beispiel nicht mehr zu sündigen, auch unser Herz ihm zu schenken, nun in der Gnade Gottes zu leben, und so weiter. Also eben, wir erinnern uns an das. Das heißt, wir denken daran. Das Gedächtnis ist ein Ausdruck, der viel, viel weiter geht. Das Gedächtnis Christi feiern, so wie wir es in den Hochgebeten jeweils auch nach der Wandlung beten. Wir feiern das Gedächtnis des Leidens und der Auferstehung Christi. Das ist eigentlich ein Fachausdruck, eben das Memoriale. Gedächtnis heißt nicht einfach, wir denken daran, wir erinnern uns daran, sondern indem wir das liturgisch begehen, bedeutet eben liturgisch begehen, heißt in der Liturgie, denken wir nicht nur an diese Dinge, an diese Heilsereignisse, sondern sie werden gegenwärtig. Zum Beispiel am hohen Donnerstag, am grünen Donnerstag, heißt es vor der Wandlung, Jesus nahm Brot und Wein, das ist heute. Eben das ist heute. Das heißt, dass heute, das Hier und Jetzt, das wird gegenwärtig. Das heißt, der Glaube überwindet rund, so in unserem Breitengraden, rund 2000 Kilometer und vor allem 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das heißt, wir stehen in der Eucharistie unter dem Kreuz des Herrn und auf dem Golgotha geistigerweise. Das heißt eben, das Gedächtnis Christi feiern oder wie wir liturgisch auch sagen, eben das Kreuzesopfer wird gegenwärtig gesetzt. Also es ist nicht irgendwie, wir denken an etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, sondern es wird gegenwärtig. Jesus stirbt und aufersteht jetzt. Er wird eben, dass es dieses Opfer, das er ein für alle Mal auf dem Altar des Kreuzes dargebracht hat, das wird jetzt auf dem Altar gegenwärtig. Es ist nicht noch, eben es ist keine Wiederholung, sondern eine Erneuerung, eine Gegenwärtigsetzung. Das ist eben das Wunderbare an der Liturgie, das Schöne an der Liturgie, das Großartige an der Liturgie, das, was wir nicht machen können. Was wir machen können, ist uns daran erinnern, daran denken. Aber nicht das Gedächtnis begehen, nicht das gegenwärtig machen, das schaffen wir Menschen nicht. Das schafft nur Gott und Gott wirkt es wirklich. Eben, er zielt darauf, also dieser Auftrag Christi, dass die Apostel und ihre Nachfolge das Gedächtnis Christi, eben das heißt seines Lebens, seines Todes, seiner Auferstehung, seines Eintretens für uns beim Vater liturgisch begehen. Das ist das Wunderbare der heiligen Eucharistie. Und die Kirche hat nicht einfach gesagt, ja gut, es war ein schöner Wunsch von Jesus, aber wir wollen etwas anderes. Nein, bei 1342 heißt es, die Kirche blieb von Anfang an dem Auftrag des Herrn treu. Die Kirche hat eben immer die Eucharistie gefeiert. Es heißt in der Apostelgeschichte 2,42, 46, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Brechen des Brotes ist auch wiederum ein Fachausdruck für die heilige Messe feiern. Es ist nicht nur einfach ein bisschen Brot teilen, sondern ist ein Fachausdruck, die Feier der heiligen Messe. Und eben, das heißt, die Kirche hat die Eucharistie immer gefeiert, vor allem am Sonntag, dem Tag der Auferstehung Jesu. Bei 1343 lesen wir im Katechismus, die Christen versammelten sich vor allem am ersten Wochentag, das heißt am Sonntag, dem Tag der Auferstehung Jesu, um das Brot zu brechen. Apostelgeschichte 20,7. Und wenn wir dort lesen, ist nämlich der Kontext ist da noch sehr interessant. Also einerseits ist wichtig eben, es ist ganz selbstverständlich, dass die Christen sich am ersten Wochentag, also am ersten Tag der Woche, und der erste Tag der Woche ist nicht der Montag, das ist der erste Tag der Arbeitswoche, aber der erste Tag der christlichen Woche ist eben der Sonntag, ist der Tag der Auferstehung Christi. Und dass eben die Christen das ganz selbstverständlich eben die heilige Messe am ersten Tag der Woche ganz wichtig und heilig hielten. Also bei Apostelgeschichte 20,7 und folgende heißt es: Als wir am ersten Wochentag versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen, denn er wollte am folgenden Tag abreisen. Und er dehnte seine Rede bis Mitternacht aus. Also eine ziemlich lange Predigt war das. Und dann ging es einem Gläubigen so, wie es uns ab und zu vielleicht auch geht, wenn die Predigt ein bisschen länger dauert. In dem Obergemach, in dem wir versammelt waren, brannten viele Lampen. Ein junger Mann namens Eutychus saß im offenen Fenster und sank, als die Predigt des Paulus sich länger hinzog, in tiefen Schlaf. Und er fiel im Schlaf aus dem dritten Stock hinunter, als man ihn aufhob, war er tot. Paulus lief hinab, warf sich über ihn, umfasste ihn und sagte, beunruhigt euch nicht, er lebt. Dann stieg er wieder hinauf, brach das Brot und aß und redete mit ihnen bis zum Morgengrauen. So verließ er sie. Den jungen Mann aber führten sie lebend von dort weg. Also eine sehr schöne Geschichte, eine Totenerweckung auch, und eben aber um zu zeigen, man feierte die ganze Nacht eigentlich über die heilige Messe. So ganz ähnlich, wie es heute bei der Osternacht auch sein sollte, eine Nacht des Wachens und des Betens. Die ersten Christen hatten am Sonntag noch keinen freien Tag. Deshalb wäre es eben unbedingt notwendig, dass wir in unserer Zeit den Sonntag wirklich wieder heilig halten, als den ersten Tag der Woche, als den Tag des Herrn, als ein Tag, den Gott mir geschenkt hat, ein Geschenk Gottes für mich, damit ich Zeit habe, vor allem für drei Dinge, damit ich Zeit habe für Gott selber, eben für das Gebet, für die Feier der heiligen Eucharistie, damit ich Zeit habe, zweitens für die anderen, das heißt für die Familie, für Frau, Mann, Kinder, für andere Menschen, die meine Hilfe brauchen, die Kranken, die Leidenden. Und drittens, damit ich Zeit habe auch für mich selber, dass ich mich erholen kann, dass ich mich weiterbilden kann, dass ich meinen Glauben vertiefen kann, dass ich eben auch den Katechismus, die Bibel, das Kompendium des Katechismus nehmen kann und da lesen kann, dass ich andere gute geistliche Bücher auch so lesen kann, damit mein Glaube genährt wird, dass das Wort Gottes eben in meinem Herzen die Nahrung bildet, damit die Eucharistie mir Kraft gibt, den Willen Gottes dann auch die ganze Woche über zu tun. Das heißt eben, es wäre unbedingt nötig, gerade in unserer Kultur, wo der Sonntag leider zu einem Sporttag oder weiß nicht was für ein Tag, aber meistens kaum mehr als Tag des Herrn gefeiert wird, dass wir das wieder neu entdecken. Neu entdecken eben wirklich als Geschenk Gottes, um Zeit zu haben für ihn, für die Nächsten und für mich selber. Und so hoffe ich, dass wir vielleicht ein bisschen so durch diese Worte, die ich Ihnen geschenkt habe, ein bisschen erahnt haben, welche Stellung die Eucharistie im göttlichen Heilsplan hat, wie Gott auf dieses größte Geheimnis die Menschen vorbereitet hat, auch heute immer noch vorbereitet, und dass wir merken, wie wichtig die Eucharistie eigentlich auch in meinem Leben sein soll.
Monsignor Fuchs, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen zur Frage, welche Stellung hat die Eucharistie im göttlichen Heilsplan, und auch, dass Sie uns klargemacht haben, wie wichtig die Eucharistie ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung nochmals nachhören, indem Sie bei uns auf der Internetseite im Podcast nachschauen, in der Katechismusreihe. Dort werden Sie ab morgen die Sendung finden können, oder Sie können sie bei unserem CD-Dienst anfordern, sich eine CD bestellen. Der CD-Dienst hat die Telefonnummer 08328 921 120. Monsignore Fuchs, ich möchte Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, wir wollen auch die Mutter der Eucharistie, die Mutter Gottes, bitten, dass sie uns immer mehr hinführe zum eucharistischen Jesus, zur Feier der Eucharistie, zur Wertschätzung und Liebe der Eucharistie. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.